Deutschlandfunk.
In aller Regel einmal im Jahr setzen sich Delegierte und Mitglieder einer politischen Partei zusammen, um zu besprechen, wie sieht's denn eigentlich aus in der Parteikasse? Müssen wir inhaltlich was ändern? Und es werden Parteichefs und Chefinnen neu oder wiedergewählt. So richtig was Aufregendes passiert in den allermeisten Fällen bei einem Parteitag nicht. Aber es gibt Ausnahmen. 1959 zum Beispiel, da hat sich die SPD vom Marxismus verabschiedet und zur sozialen Marktwirtschaft bekannt auf einem Parteitag. In den USA, da hat es bei einem Parteitag der Demokraten 1968 massive Proteste und Ausschreitungen wegen des Vietnamkriegs gegeben. Oder bei uns 1999 beim Sonderparteitag der Grünen, da gab es eine heftige Debatte über den Kosovo-Krieg. Das war der Tag, an dem ein Farbbeutel auf Joschka Fischer geworfen wurde. Möglicherweise erinnert ihr euch. So, Schluss mit diesem Vorgeplänkel. Hier und jetzt. Heute geht es auch um einen Parteitag, aber ganz anderes Thema und auch ganz anderes Land.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir sprechen über einen Parteitag, auf dem eine Rede gehalten wurde, die eigentlich geheim bleiben sollte. Es geht um die Rede von Nikita Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPdSU. Gehalten wurde diese Rede im Kreml in Moskau am 25. Februar 1956. Und Chruschtschow, der sprach in sehr ungewöhnlicher Weise über seinen Vorgänger, der kein geringerer war als Josef Stalin. Über den Inhalt, über die Reaktionen und die Folgen dieser Geheimrede wollen wir sprechen in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
Bevor wir loslegen, haben wir eine kleine Ankündigung zu machen. Wir fahren nämlich zum ARD Sounds Festival am 7. Mai nach Nürnberg.
Und da sind wir in der Meistersingerhalle und wir beschäftigen uns mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1776. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Tickets gibt es unter www.ardsoundsfestival.de. Wir freuen uns auf euch. 7. Mai, 21 Uhr, Nürnberg, Meistersingerhalle.
So, jetzt geht's los mit dem Parteitag der KPdSU, über den wir heute sprechen wollen. Der fand 1956 statt, aber das Ereignis, auf das wir erstmal gucken müssen, das war schon 3 Jahre früher, 1953. Was ist da passiert, Matthias?
Ja, genau gesagt blicken wir auf den 5. März 1953. Das nämlich war der Todestag von Josef Stalin in Moskau. Stalin war seit den frühen 1920er Jahren in der Sowjetunion an der Macht und hatte in dieser Zeit einen Unterdrückungs- und Machtapparat aufgebaut, der seine eigene Macht im Inneren der Sowjetunion absicherte und jedwede Opposition gegen ihn im Keim erstickte. Das ging an jenem 5. März 1953 so weit, dass sich niemand in das Zimmer zu gehen traute, in dem Stalin lag und mit dem Tod rang. Am frühen Morgen des 1. März 1953 hatte Stalin in diesem Zimmer einen Schlaganfall erlitten. Er erschien am nächsten Morgen nicht, aber das Personal öffnete die Tür zu seinem Zimmer nicht aus Angst, beschuldigt zu werden, einen Anschlag auf den Diktator verübt zu haben. 24 Stunden später traute sich dann doch einer und legte Stalin auf einen Divan. Dann kam der Geheimdienstchef und verbot den Angestellten, nach draußen zu telefonieren. Am wiederum nächsten Morgen kam Nikita Chruschtschow. Anschließend wurde eine Meldung verbreitet, Stalin habe Gehirnblutungen erlitten. Und gegen 22 Uhr am 5. März 1953 war Stalin tot. Und im Rundfunk der DDR hörte sich das am nächsten Tag so an.
Das Herz des Mitkämpfers und genialen Fortsetzers der Sache Lenins, des weisen Führers und Lehrers der Kommunistischen Partei und des Sowjetvolkes, Josef Vissarionowitsch Stalin, hat aufgehört zu schlagen.
Das ist ja wirklich eine Wahnsinnsgeschichte um diesen Stalin-Tod. Meinst du, er hätte gerettet werden können möglicherweise?
Naja, also ich bin natürlich kein Arzt, aber die Kampagne gegen sowjetische Ärzte, die Stalin gemacht hat, wegen einer angeblichen Verschwörung gegen ihn und gegen andere Führungspersönlichkeiten der UdSSR, die haben dafür gesorgt, dass er kaum einen Arzt an sich heranließ und dass eine so große Angst vor Behandlungsfehlern herrschte, die man später vielleicht als Attentatsversuch hätte auslegen können, dass sich kein Arzt ins Zimmer traute, um Stalin zu behandeln.
Tja, so ging das zu Ende mit Stalin. Gucken wir doch mal so ein bisschen in seine politischen Anfänge. Wie ist denn Stalin überhaupt an die Macht in der Sowjetunion gekommen?
Ja, das war nach dem Tod Lenins Anfang 1924. Da gab es erstmal in der Sowjetunion ein Machtvakuum und natürlich Nachfolgekämpfe, bei denen sich am Ende Stalin durchgesetzt hat. Er hat sofort alle Macht auf sich konzentriert und ist sehr brutal mit seinen Gegnern umgesprungen. Ende der 1920er Jahre setzte er die Kollektivierung der Landwirtschaft durch und das führte zu einer Hungersnot und zum Kampf gegen die sogenannten Kulaken. Das waren wohlhabende Bauern, vor allem in der Ukraine. Dort heißt das Holodomor und dieser Holodomor, also der Kampf gegen die Kulaken, forderte insgesamt 6 Millionen Tote. Zwischen 1936 und 1938 kann man sagen, gab es die Phase des großen Terrors gegen jedwede Opposition im Land, gegen die oberste Militärführung der Roten Armee, gegen Ärzte und gegen sogenannte verdächtige Bevölkerungsgruppen. Am Ende dieser sogenannten Säuberung waren alle Gegner ausgeschaltet. Stalin hatte die absolute Macht, aber das Land war kurz vor dem Zusammenbruch.
Aber sag mal, trotz dieses ganzen Terrors und dieser vielen schweren Verbrechen war ja Stalin für die meisten Menschen in der Sowjetunion ein Held. Warum?
Na, das hat natürlich was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Er hat es sehr gut verstanden, sich als alleiniger Sieger darzustellen. Er alleine habe den Faschismus besiegt, wurde dann kolportiert. Er hat anschließend die Sowjetunion um viele tausend Quadratkilometer erweitert und mit den Ostblockstaaten einen Sicherheitsgürtel gegen den eventuell wieder aufflammenden Faschismus des Westens um sich herum gebaut und so eine starke sowjetische Weltmacht aufgebaut. Und für viele in der Sowjetunion war das alles wichtiger als der wirklich üble Terror, den Stalin befohlen hat.
Sprechen wir weiter über Josef Stalin mit Professor Stefan Kreuzberger. Er ist Historiker an der Uni Rostock und Experte für das Thema Sowjetunion. Hallo, Herr Kreuzberger.
Einen schönen guten Tag, Frau Orbach.
Herr Kreuzberger, lassen Sie uns mal über seine Herkunft sprechen. Wie ist Stalin denn aufgewachsen? Wo kam der her?
Stalin ist ein Kind des 19. Jahrhunderts, aufgewachsen im Kaukasus und natürlich auch ganz maßgeblich von der politischen Kultur und von der Mentalität des Kaukasus geprägt gewesen. Geprägt durch das Denken in Clanstrukturen, Gefolgschaftsdenken, was im Mittelpunkt stand. Das heißt vor allen Dingen, was den Mitgliedern der Gefolgschaft jeweils auch absolute Loyalität abverlangt hat. Und vor allen Dingen auch jeglicher Verrat innerhalb einer solchen Gefolgschaft wurde entschieden geahndet. Er ist geprägt durch die politische Kultur dieser kaukasischen Welt, die vor allen Dingen Konflikte sehr, sehr oft mittels Terror und Gewalt löste. Und wenn man sich den Stalin des 19. Jahrhunderts in der Kaukasusregion in Georgien anschaut, dann wird man auch nicht umhin kommen, dass er geprägt ist durch die spezielle Erfahrung des revolutionären Untergrundkampfes für die bolschewistische Partei eines Lenins. Lenin hat schon sehr, sehr früh gerade Stalins Skrupellosigkeit, aber auch seinen Hang zu brutalen Lösungen erkannt. Und man könnte fast sagen, Stalin war geradezu prädestiniert, um Lenins Mann fürs Grobe zu werden.
Also Loyalität, ein ganz großer Begriff in seinem Wortschatz und auch wahrscheinlich so ja in seinem ganzen Wesen sehr verankert. Die hat er dann, nehme ich an, auch erwartet von seinem Volk.
Absolut. Und es hat er auch abgefordert an verschiedenster Stelle, nicht zuletzt während des Zweiten Weltkrieges, als am 22. Juni 1941 Hitler-Deutschland die Sowjetunion überfiel und die Sowjetunion zeitweilig am Abgrund ihrer Existenz stand. Da wurde massiv von den Rotarmisten, aber auch von der Heimatfront Loyalität abverlangt und das auf eine ausgesprochen brutale Art und Weise natürlich also auch abverlangt, also mit enormen Verlusten. Man kann fast sagen, er führte trotz dieser Kriegssituation gegen Nazi-Deutschland einen Krieg, einen eigenen Krieg gegen die Rote Armee und nicht zuletzt auch einen Krieg gegen die Heimatfront, um die Leute für diesen Krieg zu mobilisieren.
Er galt ja trotz dieser Kriege und trotz dieser Verbrechen beim Sowjetvolk als Held des großen Vaterländischen Krieges. Warum?
Naja, ich würde sagen, er galt nicht durchgängig als Held des großen Vaterländischen Krieges. Das hängt immer von den Zeiten ab. Mit Sicherheit trifft das zu für seine Lebzeiten, also vor allen Dingen unmittelbar für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war natürlich in erster Linie das Ergebnis der sowjetischen Propaganda und des Personenkults, der um Josef Stalin aufgebaut gewesen ist. Und natürlich nicht zuletzt unter dem Eindruck des Sieges, des Erfolges, der dann am Ende nach schwierigen Anfangszeiten errungen worden war. Und und dann natürlich ganz bewusst immer mit der Person Josef Stalins in Verbindung gebracht worden ist. Das sieht ein bisschen anders aus im Zuge der Entstalinisierung unter Nikita Chruschtschow nach dem 20. Parteitag und nach der Geheimrede. Da hat man ein viel, viel kritischeres Bild und damit würde ich auch fast sagen realistischeres Bild von Stalin als dem Führer der UdSSR gegen Hitler-Deutschland. Da werden die desaströsen Niederlagen während der ersten Kriegsphase auch offengelegt. Das Versagen Stalins als Heerfolger angeprangert. Das ist etwas, was in der Form auch die Nachfolger so fortsetzen. Stalin steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern es ist im Grunde eher die Partei und das sowjetische Volk, das diesen grandiosen Sieg gegenüber Hitler und Hitler-Deutschland 45 errungen hat. Mhm. Das sieht ein bisschen anders aus heutzutage natürlich, wenn man sich Wladimir Putin anguckt, der vor allen Dingen mit der Person Stalins den Sieg gegen Hitler-Deutschland in den Mittelpunkt stellt und vor allen Dingen auch den Aufstieg der Sowjetunion zur Welt- und Supermacht. Und das ist das, was das Putin-Regime heutzutage wieder in den Mittelpunkt stellt und nicht unbedingt diese unsägliche deutsch-sowjetische Zusammenarbeit und Kooperation während des Hitler-Stalin-Paktes. Das möchte man heute lieber vergessen lassen.
Herr Kreuzberger, warum war denn eigentlich Stalin so beliebt, obwohl es ja in der Sowjetunion wahrscheinlich kaum eine Familie gegeben haben dürfte, die nicht unter einer dieser Terrormaßnahmen von Stalin zu leiden hatte?
Das trifft zu. Also vor allen Dingen zu seinen Lebzeiten war er durchaus sehr beliebt und das ist nicht zuletzt auch das Ergebnis der sowjetischen Propaganda und auch des Personenkults, der um Josef Stalin also auch letztlich praktiziert worden ist. Vor allen Dingen in dem Maße, in dem die Sowjetunion dann im Verlauf des Zweiten Weltkrieges ab 42, 43, dann 44 spätestens auf die Siegergerade gekommen ist und sie hatte ja zumindest die Hauptlast des Krieges an dieser deutschen Ostfront lange Zeit zu tragen. Und das verband man natürlich sehr stark mit der Person Stalins. Das Ganze war verbunden mit immensen Verlusten und auch auf eine sehr brutale Art, in der dann auch die sowjetische Bevölkerung mobilisiert worden ist. Und trotzdem fragt man sich, wieso trotz dieses Terror- und Gewaltregimes auch während des Zweiten Weltkrieges Stalin dennoch beliebt gewesen ist. Mhm. Was man oft nicht vor Augen hat, ist, dass viele Sowjetbürger den Zweiten Weltkrieg durchaus positiv sehen, weil er mit einer Phase der Liberalisierung einhergeht. Das wird man im ersten Moment gar nicht ohne weiteres als Außenstehender verstehen können. Mhm. Was heißt das Phase der Liberalisierung? Um letztlich die Bevölkerung für das Regime zu mobilisieren, hat es durchaus Erleichterungen gegeben. Im kulturellen Bereich sind beispielsweise bis dahin lange Zeit verfemte Schriftsteller plötzlich wieder zugelassen worden. Anna Akhmatova, Boris Pasternak beispielsweise. Die Kirche, wenn ich daran denke, mit welcher Schamoffensive das stalinistische Regime sich plötzlich gegenüber der Kirche, gegenüber der Orthodoxie geöffnet hat. Kirchen werden wieder eingerichtet. Priesterseminare gegründet. Ein Patriarch wird letztlich also auch gewählt und das in Zeiten, das weckt natürlich enorme Hoffnungen bei der Bevölkerung, dass dieser Stalin sich in diesen Zweiten Weltkrieg offenbar doch gewandelt hat in dieser Kooperation mit den Westalliierten und man hegte sehr wohl große Hoffnung mit Blick auf eine lichte Zukunft, die das Kriegsende für die Sowjetunion bringen würde. Auf jeden Fall hoffte man aufgrund solcher Liberalisierungs, in dicken Anführungszeichen Liberalisierungstendenzen der Jahre 43 bis 45, dass man nicht mehr da zurückgehen würde, wohin sich die Sowjetunion einmal befand, nämlich im stalinistischen Terror der Jahre 36 bis 38.
Das heißt, diese Liberalisierung wurde von den Menschen in der Sowjetunion tatsächlich Stalin zugerechnet.
In der Tat. Mhm. Sie sind von Stalin ausgegangen und sie sind auch immer mit Blick auf die sowjetische Propaganda und wie man es in die Öffentlichkeit kommuniziert hat, unmittelbar mit Erlassen, mit Befehlen Josef Stalins in Verbindung gebracht worden.
Aber es herrschte ja um Stalin herum auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine große Angstblase, das haben wir eben schon gehört, auch am Todestag von Stalin traute man sich erstmal, obwohl er nicht auftauchte, gar nicht in sein Zimmer. Das Personal traute sich nicht ins Zimmer, weil man nicht verdächtigt werden wollte, mit dem Tod des Führers was zu tun zu haben. Also wirklich, es herrschte eine große Angstblase. Deshalb, was hat eigentlich für eine Gesellschaft Stalin nach seinem Tod 1953 dahinterlassen?
Also angesichts des Ausmaßes von Terror und Gewalt, dass kein Mensch sicher davor sein konnte, jetzt mitten in der Nacht verhaftet, abgeholt, abgeurteilt, beziehungsweise noch nicht mal abgeurteilt werden, aber trotz allem im Gulag zu landen, im schlimmsten Fall gleich ermordet zu werden, Es war eine hochgradig traumatisierte Gesellschaft, die dieses Regime hinterlassen hat. Vor allen Dingen angesichts der Allgegenwart von Willkür, Terror und Gewalt. Und es wurde zu keinem Zeitpunkt, und das ist das Bemerkenswerte, zu keinem Zeitpunkt, selbst in der Entstalinisierung, diese traumatisierte Gesellschaft in irgendeiner Form im Grunde die Gelegenheit eingeräumt, darüber kritisch reflektieren zu können, sich darüber aussprechen zu können. Das war das große Problem. Was bewirkt das mit den Menschen? Das bewirkt mit Blick auf Mentalitätswandel, dass, und das ist Teil auch der politischen Kultur des Stalinismus und damit im Grunde ein tragisches Erbe für die Sowjetunion bis zu ihrem Schluss, dass der Einzelne möglichst keine Verantwortung übernehmen wollte, möglichst keine Entscheidungen selbst treffen wollte und wenn das Ganze am liebsten nach oben delegieren wollte, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung, die man gemacht hatte, wenn es wieder ganz plötzlich willkürlich einen politischen Stimmungswechsel geben würde und man hätte sich in irgendeiner Form durch Entscheidungen oder vermeintliche Fehlentscheidungen da quasi positioniert, dann würde man entsprechend durch das Regime wieder belangt werden. Das heißt also, eine hochgradig traumatisierte Gesellschaft, gesellschaftlicher Immobilismus, und natürlich, man kann nicht unbedingt von gesellschaftlicher Dynamik sprechen, sondern im Grunde insgesamt gelähmte Gesellschaft. Und das zieht sich durch die gesamte Geschichte dieser UdSSR. Das ist eine Mentalität, die im Grunde im Stalinismus herangezüchtet worden ist und in keinster Weise in all den Jahrzehnten danach überwunden worden ist.
Lassen Sie uns mal gucken, wie es heute aussieht. Was denken denn die Menschen heute in den ehemaligen Ländern der Sowjetunion über Stalin? Oder was für ein Erbe hat er so in diesen Völkern eigentlich hinterlassen?
Also wenn Sie sagen, in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion, dann sind wir beispielsweise auch bei den baltischen Staaten, die zeitweilig natürlich auch zur Sowjetunion gehörten und die ersten Opfer des Stalinismus nach 1939 gewesen sind. Da lehnt man Stalin entschieden ab und hat natürlich ganz massiv also auch diese Dinge aufgearbeitet. In Russland ist das etwas anderes. In Russland ist das dem Umstand geschuldet, wenn wir im Grunde wieder eine Stalin-Renaissance erleben, dass ein Mann wie Wladimir Putin, der ja nun neoimperialistisch politisch agiert, nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern im Grunde auch weltweit, im Grunde Russland wieder zu einer Groß- und Welt- und Supermacht machen möchte und sich natürlich ganz bewusst auf die Person eines Josef Stalins, also die positiven Traditionen im Geiste Putins, auf Josef Stalin beruft. Das erklärt natürlich, weshalb man also in den Geschichtsdiskursen, aber auch in der öffentlichen Darstellung durch das Putin-Regime eine Stalin-Renaissance, also auch ganz bewusst initiiert.
Professor Stefan Kreuzberger war das. Er ist Historiker an der Uni Rostock und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Das ist erschienen bei Rowohlt und ihr könnt es beziehen über die Bundeszentrale für politische Bildung. Vielen Dank, Herr Kreuzberger.
Gerne, Frau Orbach. Einen schönen Tag. Tschüss.
Josef Stalin scheint also in gewisser Weise unsterblich zu sein, wie oft behauptet wurde, als er noch gelebt hat. Und viele Menschen in Russland finden ihn auch heute noch oder wieder gut. In einer Metrostation in Moskau zum Beispiel, da hängt ein weißes Relief mit Stalin groß in der Mitte, umjubelt von kleinen Menschen. Mit der Entstalinisierung vor über 60 Jahren, da war dieses Relief demontiert worden und jetzt ist es restauriert und wieder da. Und darunter steht der Satz, das Volk dankt dem Führer und Kriegsherrn. Die Nostalgie heute funktioniert ähnlich wie der Personenkult in den frühen 50er Jahren. Stalin gilt als Sieger über die Nazis, als allwissend und als gütiger Vater des Volkes. Da ist wohl in der Aufklärung über Geschichte was schiefgegangen, sagt unsere Autorin Grit Eggerichs. Und das, obwohl Stalins Nachfolger schon 1956 alles getan hat, um mit dem Stalin-Kult aufzuräumen.
Mehr als 1400 Leute klatschen hier. Ein rundlicher Herr tritt ans Pult. Hinter ihm auf der Tribüne im Kremlpalast sitzen die anderen Wichtigen aus der Partei und die Ehrengäste aus den sozialistischen Bruderländern. Nur Männer sind zu sehen. Der am Rednerpult ist der Genosse Nikita Chruschtschow, Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPDSU. Er begrüßt die Delegierten. Sie stehen auf für eine Gedenkminute. Denn bei diesem Parteitag ist alles anders. Josef Stalin ist nicht mehr dabei. Der mit dem angeblich ewigen Leben. Verstorben. Wir versetzen uns kurz 3 Jahre zurück und auf den Roten Platz. An den Fassaden hängen riesige, schnurrbärtige Konterfeis mit Trauerflor.
Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer.
Im DDR-Rundfunk klingt Pathos durch. Aber es kommen tausende Sowjetbürger, um unter echten Tränen Abschied zu nehmen. Viele von ihnen sterben, totgetreten in den Menschenmassen. Darüber wird aber nicht berichtet.
In diesem Augenblick treffen sich die Gedanken von Millionen hier auf dem Roten Platz. Hier an der Kremlmauer vor dem Lenin-Mausoleum, das auch die letzte Ruhestätte Stalins sein wird.
Das war im März 1953. Die konservierte Leiche liegt unterm Glasdeckel. Chruschtschow wird Parteichef und gibt eine Art Untersuchung in Auftrag. Diskret, beim Geheimdienst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Beweise sammeln für Stalins Verbrechen. Dass er Konkurrenten in der Partei einfach ermorden ließ, dass 10.000 Offiziere und Generäle hingerichtet wurden und das mitten im Zweiten Weltkrieg. Dass Millionen brave Bürgerinnen und Bürger in Lagern oder in der Verbannung verschwanden. Zurück auf dem Parteitag, dem ersten nach Stalins Tod. Chruschtschow beendet die Schweigeminute schon noch ein paar Sekunden und dann läuft die übliche Kongressroutine.
Präsidium, Sekretariat,
tagelange Diskussion von Planvorgaben für die Produktion. Jeder Vorlage wird zugestimmt, natürlich einstimmig. Ein neues Zentralkomitee wird gewählt. Am letzten Tag, da freuen sich die Delegierten schon auf zu Hause, werden die Türen zum Saal nochmal verschlossen. Die Presse muss draußen bleiben. Und Chruschtschow stellt sich mit einem dicken Redemanuskript ans Pult.
Genossen! Nach dem Tod Stalins begann das ZK der Partei damit nachzuweisen, dass es unzulässig und dem Geist des Marxismus-Leninismus fremd ist, eine einzelne Person in eine Art Übermenschen mit gottähnlichen Eigenschaften zu verwandeln. Eine solche Vorstellung über einen Menschen, konkret gesagt über Stalin, war bei uns viele Jahre lang weit verbreitet.
Und das, obwohl Marx und Engels schon 80 Jahre vorher gesagt hatten, Populismus und Personenkult seien widerlich. Chruschtschow inszeniert sich jetzt als einer, der zurück will zur reinen Lehre und als großer Aufklärer.
Aufgedeckt wurde, dass viele Parteiarbeiter und Wirtschaftsfunktionäre, die als Feinde angesehen wurden, in Wirklichkeit niemals Feinde, Spione, Schädlinge und Ähnliches gewesen sind.
Dass er selbst Teil des Systems war und seine Unterschrift unter diverse Lagerhaft- und Todesurteile gesetzt hat, das hat Chruschtschow unterschlagen. Seine Rede dauerte 4 lange Stunden. Die Presse durfte ja nicht dabei sein, also gibt es keinen Mitschnitt. Das Skript wurde nicht veröffentlicht. Als PR-Strategie etwas unausgegoren, denn hunderte Leute hatten ja zugehört und mitgeschrieben. Die Gäste aus den Bruderländern nahmen die Botschaft in die kommunistische Welt mit und zerbrachen sich den Kopf darüber, wie sie zu Hause erklären sollten, dass Stalin ab jetzt nicht mehr verehrt werden sollte. Karl Schirdewan hat es auf einer Parteikonferenz der SED in Ost-Berlin so gemacht.
Was die Würdigung Stalins anbelangt, so müssen wir unsere bisherigen Anschauungen einer Revision unterziehen.
In der Sowjetunion wird das Leben für viele Leute leichter. Chruschtschow lässt Lagerinsassen frei, reformiert die Wirtschaftspolitik und lässt Künstlerinnen und Schriftsteller arbeiten. Aber nur vorübergehend. Ein Wutanfall bei einem Treffen mit Kulturleuten leitet die nächste Phase der harten Hand ein.
Ja, jawohl, jawohl. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а мороз. Да, для таких будут самые жестокие.
Also auch kein einfacher Mann, der Nachfolger von Stalin, Matthias Nikita Chruschtschow. Lass uns jetzt mal bei dem bleiben. Wer war das eigentlich?
Also er wurde geboren 1894 und er war natürlich ein Kind dieser beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Er war sehr lange Zeit Chef der ukrainischen kommunistischen Partei und er organisierte 1939 nach dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt die Übernahme der Kontrolle durch die Rote Armee in den ostpolnischen Gebieten. Und die wurden dann als Anführungsstrich Westukraine, in die Sowjetunion eingegliedert. Er war als Generaloberst an den beiden Entscheidungsschlachten in Stalingrad und bei Kursk beteiligt und er hatte die ganze Zeit über einen sehr direkten und sehr persönlichen Draht zu Stalin. Das konnten nun wirklich nicht viele von sich behaupten.
Wie hat sich denn Chruschtschow nach dem Krieg an die Spitze von Partei und Staat gebracht?
Naja, das war so eben wie üblich in der Sowjetunion damals durch einen Machtpoker hinter den Kulissen. Nach Stalins Tod wurden die Parteigremien verkleinert. Zunächst war Geheimdienstchef Beria der starke Mann. Chruschtschow aber setzte sehr geschickt eine Intrige gegen ihn ein. Beria wurde verhaftet, verurteilt und erschossen. Die nächste Zeit waren Chruschtschow und Georgi Malenko, eine Art Doppelspitze. Malenko war ein Gefolgsmann Stalins gewesen, der an den Säuberungen in Belarus aktiv beteiligt war. Diese Doppelspitze endete aber 1955, weil Malenko wurde Kraftwerksdirektor in Kasachstan und Chruschtschow erster Sekretär der KPDSU.
Ja, und noch viel mehr über Nikita Chruschtschow weiß Dr. Alexander Friedmann. Er ist Experte für die Sowjetunion und für Nikita Chruschtschow. Hallo, Herr Friedmann.
Hallo, Tag.
Herr Friedmann, Nikita Chruschtschow, wer hat diesen Mann politisch geprägt? Kann man sagen, dass das ein Ziehkind von Stalin war?
Naja, Ziehkind wahrscheinlich nicht. Er war sicherlich eine wesentliche Person in dieser Epoche von Stalin. Und Stalin hat ihn gefördert, hat ihn unterstützt, hat ihm verschiedenste Sachen anvertraut, wichtige Positionen. Aber als Ziehkind würde ich ihn nicht sehen. Also wenn es schon von einem Ziehkind gesprochen werden könnte, das war vielmehr der sowjetische Top-Funktionär und einer der engsten Mitstreiter von Stalin, Lazar Kaganowitsch. Also Kaganowitsch hat ihn tatsächlich gefördert. Und dazu noch vielleicht, das kann man erwähnen, also Chruschtschow hatte ein relativ gutes Verhältnis zur Ehefrau von Stalin, Nadjezda Aleluyeva. Und sie hat über ihn wohl mehrmals positiv gesprochen im Beisein von Stalin. Und das hat Stalin überzeugt.
Mhm. Auf dem Parteitag der KPDSU auf dem 20., da hat ja Chruschtschow diese berühmte Geheimrede gehalten. Vom Inhalt dieser Rede, da haben wir schon gehört in dieser Folge, aber warum hat er diese Rede gehalten? Was hat ihn bewogen, die Verbrechen Stalins öffentlich zu machen?
Das waren wohl viele Sachen. Das waren seine eigenen persönlichen Erfahrungen. Er hat diese Zeit überstanden, übrigens nicht nur überstanden, er hat da aktiv mitgemacht. Er war gewissermaßen Überlebenskünstler. Er gehörte zu den wenigen Mitstreitern von Stalin, die Säuberungen überlebt haben. Aber diese Zeit hat ihn sicherlich auch persönlich geprägt und das war gewissermaßen auch seine persönliche Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte. Es ging um die gesellschaftliche Stabilisierung, also letztendlich die Bevölkerung war nach dem Tode von Stalin ja verunsichert und Chruschtschow wollte auf diese Weise an die Parteimitglieder, aber auch mehr in die Bevölkerung hinein eine Botschaft senden. Es beginnt ja eine neue Epoche, eine mildere Epoche ohne diese Grausamkeiten und Säuberungen wie zu Stalins Zeiten. Das war auch gewissermaßen ideologische Motivation, weil Chruschtschow war wohl fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie Stalin regiert hat und diese grausamen Exzessen, dass das mit der Lehre des Marxismus-Leninismus eigentlich nicht viel zu tun hat. Deshalb war diese Rede nie gegen die Ideologie der Partei, nie gegen den Marxismus-Leninismus, sondern persönlich gegen Stalin gerichtet, also ideologisch motiviert nach dem Motto, wir überspringen die Stalinzeit und kehren zu Ursprüngen unserer Ideologie zurück. Und das ist ja wohl das Wichtigste aus meiner Sicht, machtpolitische Gründe. Also im Umfeld von Chruschtschow, seine Rivalen in der Partei, das waren alte Kader aus der Stalinzeit. Also die engsten Mitstreiter von Stalin, Vyacheslav Molotow oder der schon erwähnte Lazar Kaganowitsch. Und Chruschtschow war wohl fest davon überzeugt, dass wenn er Stalin verurteilt, das wird sozusagen auch seine Rivalen schwächen und er auf diese Weise, derjenige, der ja mit dieser Epoche aufräumt, dass er dann sich ja machtpolitisch profilieren könnte. Und das war aus meiner Sicht ausschlaggebend für sein Handeln.
Aber zu dem Zeitpunkt war ja Stalin beim Volk noch unangefochten und er war auch noch beliebt. War das nicht riskant für Chruschtschow, diese Verbrechen Stalins aufzudecken?
Ein gewisses Risiko war da. Vor dem Stalins Tod war der Stalin-Kult ja omnipräsent. Auch nach 1953 ja teilweise. Und wir haben tatsächlich in der sowjetischen Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt etliche Menschen, die von Stalin ja überzeugt waren, die Stalin glorifiziert haben. Auch innerhalb der Partei hatte Stalin selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt noch zahlreiche Anhänger, das heißt, ein gewisses Risiko war da. Gleichzeitig gab es auch etliche Menschen in der Sowjetunion, die dramatische Erfahrungen in der Stalinzeit gemacht haben. Opfer von Säuberungen. Auch innerhalb von Partei gab es ja viele, viele Betroffene. Von daher würde ich sagen, ein Risiko war da und das war sicherlich ein mutiger und notwendiger Schritt von Chruschtschow. Aber Chruschtschow war auch ein Politiker, der bereit war, solche riskante Schritte zu geben. Also seine ganze politische Karriere besteht im Grunde genommen aus risikoreichen Schritten. Deshalb war das im Grunde genommen logisch, dass ausgerechnet Chruschtschow diese Rede gehalten hat.
Hat Chruschtschow eigentlich damit gerechnet, dass diese Rede, oder hat er vielleicht sogar einkalkuliert, dass diese Rede an die Öffentlichkeit kommt?
Das war eigentlich nie geplant. Ob er das ja alles durchgedacht hat, ist eine offene Frage. Chruschtschow war eher so ein impulsiver Mensch, aber die Verbreitung der Geheimrede war ja eben nie geplant. Dafür war es eben eine Geheimrede, vor allem an Parteimitglieder gerichtet. Aber ihm war es ja auch wichtig, dass die wichtigen Personen, sei es in der Sowjetunion, also die Parteikader, aber auch im sozialistischen Ausland, bei den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten, dass sie das mitbekommen. Aus diesem Grund wurden die Kopien da angefertigt und verbreitet und das wurde ja schon kommuniziert. Was von ihm ja gar nichts beabsichtigt war, dass es eine breite gesellschaftliche Diskussion stattfindet, was für ihn ein Albtraum gewesen wäre. Dazu ist es ja auch letztendlich so breit ist nie gekommen, dass nicht nur Stalin, sondern das gesamte bolschewistische kommunistische System in Frage gestellt wird und dass darüber hinaus zu einer Diskussion über die Zukunft des Kommunismus in der Sowjetunion ja kommt. Das wollte er definitiv nicht. Aber ich glaube, so alles vorauszusehen, konnte er auch eben nicht. Und das, was letztendlich gekommen ist, dass die Rede ja weltweit bekannt geworden ist, dass man im Westen darüber erfahren hat, so war es ja nicht beabsichtigt. Aber dazu ist es ja gekommen und die Sowjetunion und die der sowjetische Machtapparat vielmehr war nicht stark genug, um das zu verhindern.
Wie haben denn die Bürgerinnen und Bürger eigentlich in der Sowjetunion auf diese Veröffentlichung reagiert?
Es waren unterschiedliche Reaktionen. Also viele Menschen wussten nicht einmal, was genau in dieser Rede ja steht. Das ist eher so ausführlich in den späten 80er Jahren unter Gorbatschow während der Perestroika bekannt geworden, als das ja offiziell veröffentlicht wurde. Manche Historiker sagen, dass man heute nicht einmal sicher sagen könnte, was in dieser Rede tatsächlich von Chruschtschow gesagt wurde. Also was wir wissen, ist ein Text, der letztendlich veröffentlicht wurde. Aber was Chruschtschow während des Parteitages gesagt, wie er das gesagt, wahrscheinlich, was er möglicherweise aus der Rede ausgelassen hat oder vielleicht sogar ergänzt, das wissen wir aber nicht. Also die Vorstellung über diese Rede war in der Sowjetunion ziemlich vage. Man wusste, Stalin wurde verurteilt, der Personenkult wurde verurteilt, über stalinistische Verbrechen wurde ja gesprochen. Und das war für viele Menschen etwas Unglaubliches. Für Regimegegner oder für die, die das Regime kritisch gesehen haben, das war eine Hoffnung. Für Betroffene, die selbst im sowjetischen Gulag-System waren oder ihre Angehörige dort verloren haben, war das im Grunde genommen eine Genugtuung, ein glückliches Moment der Aufarbeitung. Für überzeugte Stalinisten war das eine ungeheuerliche Sache. Viele haben daran nicht einmal geglaubt, haben das abgelehnt und auch die, die eigentlich von stalinistischen Verbrechen wussten, solche gab es ja auch reichlich, haben wohl gedacht, ja, ist es nötig, diese Aufarbeitung, Aufarbeitung, die möglicherweise das gesamte System ja schwächen würde. Also dementsprechend, die Reaktionen waren unterschiedlich, aber ich würde auch gleichzeitig sagen, dass die Sprengkraft Kraft dieser Rede, gerade für die sowjetische Gesellschaft, wurde im Westen eher überschätzt.
Was hat denn die Rede dann tatsächlich konkret ausgelöst? Also kam es denn zu Lockerungen des politischen Systems in der Sowjetunion?
Es kam tatsächlich zu Lockerungen in verschiedenen Bereichen, kulturellen, weniger im politischen. Also Chruschtschow war ohnehin ein Reformer, er hat mehrere Reformen angestoßen, Reform der Partei gewissermaßen, Reformen, wirtschaftliche Reformen, sie waren in der Regel nicht besonders erfolgreich. Was die kulturelle Entwicklung betrifft, nein, sicherlich ist die Sowjetunion keine Demokratie geworden, aber das waren für sowjetische Verhältnisse, gerade im Vergleich zum Stalinismus, erstaunlich freie Zeiten. Es wurden Bücher oder Werke publiziert, die man im Stalinismus, über den Stalinismus, über stalinistische Verbrechen. Es gab auch Diskussionen, vielleicht nicht vom Staat unterstützte Diskussionen, aber immerhin vom Staat geduldete Diskussionen. Diese Periode der sowjetischen Geschichte ist bekannt als Tauwetterperiode. Also nach dem Kälte, nach dem Frost der Stalinzeit, nach der sibirischen Kälte, würde ich mal sagen, der sibirischen Zeit, gab es ja diese Tauwetterperiode, etwas eine entspanntere Zeit, eine etwas lockere Zeit und auch hoffnungsvolle Zeit. Das war auch eine gewisse Freiheit für die sowjetische Bevölkerung, aber selbstverständlich eine sehr eingeschränkte Freiheit.
Dr. Alexander Friedmann war das. Er ist Experte für die Sowjetunion und besonders für Nikita Chruschtschow. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Friedmann.
Sehr gerne, vielen Dank.
Matthias, die Rede von Chruschtschow, die war ja als geheim deklariert und wurde vor einem ausgesuchten Publikum vorgetragen, nämlich den Delegierten des 20. Parteitags der KPDSU. Aber sie wurde trotzdem publik und sie löste eine sogenannte Tauwetterperiode aus. Was müssen wir darunter verstehen?
Naja, das war so eine bildliche Umschreibung oder Bezeichnung für ein Aufweichen des politischen Kurses. Nach einem bildlich gesprochen harten und kalten Winter setzte nun das Tauwetter ein, das Frühling und Sommer einleiten sollte. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die übrigen Ostblockstaaten, die unter der Führung der Sowjetunion kaum Freiheiten hatten. Die Menschen in diesen Ostblockstaaten begehrten dagegen auf und es kam bald nach der Rede in Polen 1956 zum Posener Aufstand. Im gleichen Jahr gab es gewalttätige Proteste in Ungarn. Bei dem Ungarn demokratische Veränderungen wollte, allerdings wurden diese Aufstände militärisch niedergeschlagen. Das Tauwetter, kann man sagen, hat also nicht allzu viel bewirkt und hat auch nicht allzu lange gehalten.
Wenn jetzt, wie du gerade beschrieben hast, diese ganzen Freiheitsbestrebungen militärisch niedergeschlagen wurden, was war denn dann diese Entstalinisierung, die mit der Geheimrede von Chruschtschow eingeleitet worden war?
Naja, es gab Reformen in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, es gab einen Aufbruch in Kunst und Literatur. Kritische Autoren konnten jedenfalls eine Zeit lang ihre Texte veröffentlichen. Vielleicht kann man die Entstalinisierung als ein langsames Auftauen von bis dahin sehr strengen Vorschriften verstehen, die ja immer verbunden waren mit staatlichem Terror. Jedenfalls setzten viele Menschen in den Staaten des sozialistischen Ostblocks damals große Hoffnungen in die Zeit, die vor ihnen lag.
Das lassen wir uns jetzt noch ein bisschen weiter erklären von Dr. Robert Grünbaum von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er ist Spezialist für das Thema Entstalinisierung und Tauwetter. Hallo, Herr Grünbaum.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Grünbaum, eigentlich sollte Nikita Chruschtschows Rede ja geheim bleiben. Das blieb sie ganz und gar nicht. Wie hat sie sich dann eigentlich in den Ostblockstaaten verbreitet?
Ja, Sie haben völlig recht. Die Rede war offiziell geheim. Und gerade deshalb, glaube ich, verbreitete sie sich dann ganz besonders schnell. Sie wurde ja am Ende des Parteitags vor über 1400 Parteitagsdelegierten gehalten. Und auch die ausländischen Gastdelegationen wurden dann, sofern sie nicht selbst dabei waren, im unmittelbaren Umfeld über die Inhalte der Rede informiert und fuhren damit wieder nach Hause. Die Rede wurde dann sowohl in der Sowjetunion als auch in den anderen ostmitteleuropäisch-kommunistisch regierten Ländern in geschlossenen Parteiversammlungen weitergetragen. Die Inhalte, die dort weitergegeben wurden, wurden in den einzelnen Parteiorganisationen dann entsprechend verbreitet, sodass natürlich jedes potenzielle Parteimitglied in den kommunistischen Parteien dann auch ein potenzieller Multiplikator der Rede in die Gesellschaft hinein war. Das ist der eine Punkt, den man da sehen muss. Der andere, insbesondere in Polen, wurde die Rede tatsächlich viel stärker verbreitet. Sie wurde in zehntausender Auflage gedruckt und in der Partei verteilt. Sie gelangt dann über diplomatische Kanäle in die israelische Botschaft und von dort nach Amerika und wurde dann am 4. Juni 1956 in der New York Times veröffentlicht. Und damit war die Rede natürlich absolut öffentlich. Radiosender wie Voice of America oder Radio Free Europe verbreiteten sie dann. In Deutschland war es der RIAS, der sie in die DDR hineintrug. Das heißt, vom Westen aus wurde die Rede dann in den Ostblock hineingetragen.
Und diese Rede löste ja dann sozusagen die Periode dieses Tauwetters aus. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen gehört, was das bedeutet hat, aber beschreiben Sie doch mal in eigenen Worten, was da passierte.
Die Periode des Tauwetters, ja, diese Begrifflichkeit, die geht ja zurück auf einen Roman von Ilja Ehrenburg, 1954 veröffentlicht, die dann praktisch sozusagen die Regierungs- oder die Herrschaftszeit von Nikita Khrushchev kennzeichnet. Das ist eine Phase der Liberalisierung, in der man sagen kann, dass der politische Machtapparat sich in der Sowjetunion in seinen Ausformungen änderte und es zu einer Liberalisierung in der Gesellschaft kam. Zentrale Elemente waren sicherlich die Abrechnung mit dem stalinistischen Terror, die Frage, wie geht man mit Stalin und mit dieser gottähnlichen Führerperson jetzt um. Das war der eine Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Freilassung von Millionen politischen Häftlingen aus den Lagern und auch erste Ansätze ihrer Rehabilitierung. Und dann, ich würde sagen, man kann dann von einer Revitalisierung des öffentlichen Lebens sprechen und einer Liberalisierung der Kultur. Es gab außerdem Reformen in wirtschaftlicher Hinsicht, also ein Aufatmen der Gesellschaft sozusagen, ohne dass sich aber, und das glaube ich ist wichtig zu sagen, ohne dass sich das System als solches grundlegend verändert hat. Also die Ursprünge der stalinistischen Herrschaft, das stalinistische System wurde in seinem brutalsten Kern verändert, ohne dass die kommunistische Herrschaft als autoritäres Regime abgelöst wurde.
Es fällt ja in dem Zusammenhang auch immer der Begriff der Entstalinisierung. Was genau bedeutet das denn?
Die Entstalinisierung ist letztlich das, was Khrushchev mit seiner Rede über den Personenkult, mit seiner dramatischen Abrechnung mit Stalins Politik eingeleitet hat. Also das stalinistische Modell der Herrschaft wird zurückgedrängt, ohne dass das System aufgegeben wird. Der Stalin-Mythos sozusagen wird innerparteilich demontiert. Die Geheimpolizei wird ein Stück weit entmachtet. Es kommt zu Rehabilitierungen, also letztlich eine Veränderung des Systems hin von einer totalitären Terrorherrschaft hin zu einem autoritären Regime, das ein Stück weit für die Bevölkerung berechenbarer geworden ist.
Das hört sich alles so theoretisch an und als wäre das so ein ganz leichter, einfacher Vorgang gewesen, wie Sie das beschreiben. Das war es aber ja sicherlich nicht, nee.
Nee, das war es absolut nicht, sondern es war ein politischer Prozess, der mit schweren Auseinandersetzungen, Unsicherheiten verbunden war, der auch mit vielen Fragen letztlich verbunden war. Sie müssen sich vorstellen, die allmächtige Partei stellt plötzlich ihre Allmacht ein Stück weit in Frage. Nicht als Partei, sondern sie konzentriert sich hier ja auf die Führungspersönlichkeit von Stalin. Ein ganz bewusster Prozess, der hier gewählt wird, indem man den Terror, die Gewalt, das Unrecht, Lagerhaft, willkürlich Verhaftungen, die Angst in der Gesellschaft reduziert auf die Verantwortung einer einzelnen Person, weil man auf diese Art und Weise natürlich nicht das System als solches in Frage stellen muss. Wir haben ja das Paradox, dass Entstalinisierung bedeutet im Endeffekt, dass die Stalinisten von gestern plötzlich das System ändern, denn andere gab es zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Ein erstaunliches Paradox, das aber zeigt, wie sich das System im Innern wandeln musste, um seine Stabilität zu erhalten.
Was würden Sie denn sagen, wie sehr hat diese Entstalinisierung die Staaten des Ostblocks verändert? Was ist da alles passiert?
Die Auswirkungen auf den Ostblock waren sehr unterschiedlich, aber absolut gravierend. die Tatsache, dass die gottähnliche Gestalt Stalin, der das sowjetische System ja ein Vierteljahrhundert praktisch verkörpert hat, jetzt als Massenmörder entlarvt wurde, die hat die Fundamente des Regimes gerade in Ostmitteleuropa tatsächlich ins Wanken gebracht. Wobei man natürlich sagen muss, dass das in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich abgelaufen ist. Schaut man zum Beispiel auf Albanien, so muss man feststellen, da entwickelte sich alles ganz normal weiter. Die Tschechoslowakei und die DDR versuchten sozusagen die Phase der Entstalinisierung ganz stark von sich wegzuhalten. Dramatische hohe Wellen schlug das in anderen sozialistischen Bruderländern wie in Polen zum Beispiel, wo es im Juni 1956 aufgrund eines politischen Kurswechsels dann tatsächlich zu einem Arbeiteraufstand kam, der blutig niedergeschlagen worden ist. Noch dramatischer die Situation in Ungarn, wo es nicht nur einen Aufstand, sondern eine wirkliche Revolution gegen das kommunistische System gab, das dann nur durch die Invasion sowjetischer Truppen niedergeschlagen werden konnte. In der DDR blieb es weitgehend ruhig. Da steckte sowohl der Partei als auch der Bevölkerung noch der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in den Knochen, wo man ja die Erfahrung gemacht hatte, dass wer sich zu weit politisch hervorwagt, sehr schnell durch sowjetische Truppen dann ein solcher Aufstand niedergeschlagen werden kann. Von daher hatte Ulbricht und seine Genossen auch überhaupt gar kein Interesse daran, eine Phase von Entstalinisierung tatsächlich in der DDR in Kraft zu setzen.
Dr. Robert Grünborn war das. Er ist von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und er ist Spezialist für das Thema Entstalinisierung und Tauwetter. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Grünborn.
Ja, sehr gerne und vielen Dank auch Ihnen.
Matthias, wenn man diese Chruschtschow-Rede heute aus der Rückschau mal betrachtet, was würdest du sagen, hat sie bewirkt?
Also sicher nicht so viel, wie man damals hätte meinen oder erwarten können. Die Reformen, die hier und da angestoßen wurden, haben das Leben der Menschen nicht grundlegend verbessert. Dieser wirklich sehr brutale Repressionsapparat, der unter Stalin gigantische Ausmaße angenommen hatte, der wurde etwas kleiner. Aber die Repressionen, die blieben, auch in anderen Staaten des Ostblocks. Und jede Form der teilweisen Befreiung aus diesem System wurde brutal unterdrückt. 1956 in Polen und Ungarn, 1968 in der damaligen CSSR. Und schließlich ist das politische System wegen seiner Sturheit, seiner Reformunfähigkeit und seiner Repressionen und Verbrechen von den Menschen selbst gestürzt worden. Und vielleicht kann man ja sagen, dass sich das schon 1956 bei der Geheimrede Chruschtschows angekündigt hat.
Das war eine Stunde History über einen der interessanteren Parteitage der Geschichte, den 20. Parteitag der KPdSU, auf der Nikita Chruschtschow seine berühmte Geheimrede gehalten hat. In der nächsten Folge, da geht es um die Ausrufung der Demokratischen Republik Westsahara im Jahr 1976. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.